Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Wie schafft man es, aus einem kleinen Schlosserbetrieb mit 5 Mitarbeitenden ein wachsendes Unternehmen mit über 30 Leuten zu machen und dabei die Produktivität zu verdoppeln? Mein heutiger Gast, Matthias Zwissig von Metallraum, hat genau das geschafft, mit Lean Management als Schlüssel. In unserem heutigen Gespräch erfährst du, wie er sein Unternehmen leanifiziert, warum das tägliche Hamsterrad der beste Ausgangspunkt für Veränderung ist, welche pragmatischen Methoden er nutzt, um komplexe Tools wie die Ishikawa-Analyse verständlich zu machen, wie er seine Mitarbeitenden zu echten Mitunternehmern formt, unter anderem mit Hilfe der 19:1-Regel, und welche wirtschaftlichen Effekte er mit Lean-Management wirklich erzeugt hat. Außerdem, Matthias ist nicht nur heute Gast, sondern auch Gastgeber seines eigenen Podcasts, dem Metallraumcast. Dort liefert er in jeder Folge stahlharte Gespräche um softe Themen, also von Lean-Management über Unternehmenskultur, New Work, Digitalisierung. Er schafft also gezielt Impulse für Führungskräfte und Produktionsverantwortliche in KMU und darüber hinaus. Alle Links in den Shownotes und jetzt geht's auch direkt rein ins Gespräch mit Matthias. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Factory 21, der Podcast für Führungskräfte und Projektverantwortliche aus der Produktion. Mach deine Fabrik fit für das 21. Jahrhundert. Dazu bieten wir dir praxisnahe Inspiration, wie deine Produktion wettbewerbsfähig, modern und nachhaltig gestaltet werden kann. Matthias, herzlich willkommen im Podcast Factory 21.
Danke dir herzlich, Lukas, für deine Einladung.
Wir wollen heute darüber sprechen, wie du Lean in einer kleinen Organisation eingeführt hast und war früher ein Handwerk oder stark ein Handwerksbetrieb, Metallraum heißt dein Unternehmen. Das hast du aber ganz schön vergrößert so die letzte Zeit. Ich habe mitgekriegt, du hast am Anfang wart ihr 5 Leute, dann wart ihr irgendwann 30 oder mittlerweile seid ihr 30. Also nimm uns doch mal kurz mit, wie kamst du zu Metallraum, was macht ihr da und wie hast du es geschafft, da so eine Skalierung von 5 auf 30 Leute hinzukriegen?
Also zuerst mal, um klarzustellen, alleine habe ich es nicht geschafft. Da braucht es ein Team, da braucht es ganz einen guten Mentor und da möchte ich auch gleich beginnen. Heute sind wir ein klassisches Metallbauunternehmen, sprich wir stellen Treppen, Geländer, Balkone her, bewegen uns aber immer mehr Richtung Industrie, weil wir da sehr viel lernen können, gerade von deinen Themen, sage ich jetzt mal, mit Digitalisierung und Automatisierung, Lean-Management. Und ich bin seit 2014 im Geschäft, dazu mal waren wir zu 5, wie du richtig gesagt hast. Und Hansjörg, der damalige Inhaber, hat das Ganze aufgebaut, wirklich als kleine Dorfschlosserei, wie man bei uns sagen würde. Und wir haben es dann zusammen entwickelt. Er durfte ein bisschen in den Hintergrund treten, sich um Strategische und das Netzwerk kümmern. Ich war im Vordergrund der junge Wilde, der vorwärts wollte. Und ja, so haben wir es dann weiterentwickelt, sind wirklich immer größer geworden. 2017 waren wir da schon rund 15 Leute. Und ich war dementsprechend im Hamsterrad gefangen. Heute kann ich mehr oder weniger darüber lachen. Dazumals war es gar nicht mal so ein lustiger Zustand. Ich habe morgens immer 4:30 begonnen zu arbeiten, war am Abend lange im Geschäft. Zuerst im Büro, habe Offerten geschrieben, bin dann um 7:30 selbst auf die Baustelle gegangen, um 4 wieder nach Hause, noch ein bisschen Planung, Avor, dasselbe 6 Tage die Woche. Heute müssen wir sagen, zum Glück ist es so, weil dank dem, dass ich diesen Schmerz empfunden habe, sind wir dann dazu gekommen, wir müssen was ändern und sind dann zum Thema Lean Management gekommen, was uns sehr stark geholfen hat, dass ich aus dem Tagesgeschäft raus bin, dass ich gelernt habe, Verantwortung abzugeben, mit anderen zu teilen und mich so um die wichtigen Sachen auch kümmern konnte. Genau. Und so sind wir dann gewachsen. Skalieren, ja, hat sich so ergeben. Ist natürlich Zinseszinsrechnung, wenn du alle Jahre 10% wächst, dann werden es halt 7 oder 8%
Ja. Genau. Ja, genau. Verstehe. Jetzt hast du gesagt, dann hast du irgendwie Lean gefunden, was dir so dann wahrscheinlich ein bisschen im Tagesgeschäft eine Erleichterung gebracht hat und euch dann auch mehr Effizienz gebracht hat. Mit vielen kleineren Unternehmen, wo ich spreche oder wenn man sich dann unterhält mit einem Bier, mit einem Handwerker über Lean, dann kommt ja oft so, Ja, die Aussage, ja, das ist ja eigentlich nur was für große Organisationen oder die großen, muss ja nicht mal ein Automotive-Unternehmen sein, aber zumindest mal ein großer Mittelständler. Wie hast du es denn geschafft, dass das auch im Handwerk funktioniert und das in deiner Organisation funktioniert hat? Oder wie argumentierst du gegen die These?
Umgekehrt heißt es auch, wenn ich sage, ja, wir machen Lead-Management, heißt es auch von den Großen, ja, das ist ja nur was für uns. Okay. Ich komme dann immer noch so ein bisschen mit der Frage, ja, wie groß ist denn ein Team bei euch? Und was denkt ihr, wie groß ist ein Team bei uns? Und in der Regel ist ja das Team, egal in welcher Betriebsgröße, sind immer um die 8 Leute, vielleicht mal weniger, vielleicht mal mehr, aber so ein gutes Team muss in dieser Größenordnung sein. Der einzige Unterschied ist also, wir haben weniger Teams. Das heißt, gerade Lean-Management besteht ja daraus, dass du im Team zusammenarbeitest, oder?
Ja, das heißt, es ist weniger Frage der Gesamtorganisation, sondern viel eher von der Teamorganisation.
Absolut. Ich glaube, es geht vor allem um das. Ich hatte mal ein ganz entspannendes Gespräch an Lean Around the Clock mit einem Verantwortlichen von Liebherr Constructions, und dann hat er auch gesagt, ja, ich finde es mega cool, wie ihr das macht, wie seid ihr dazu gekommen, und bei uns funktioniert das nie so gut. Und da muss ich sagen, ja, vielleicht muss man das Lean halt mal in seinen Grundkonzepten anschauen und überlegen, ja, was war die Idee von Toyota und nicht, was war die Idee der Amerikanisierung. Und dann kommt man ja genau in das, dass es zusammen etwas erschaffen, heißt es ja eigentlich. Und wenn man das ein bisschen beachtet, dann ist, glaube ich, die Betriebsgröße nicht mal so relevant.
Ja, so würde ich auf jeden Fall auch argumentieren. Jetzt ist ja eigentlich interessant, der japanische Begriff für Lean ist ja Monozukuri, also die japanische Kunst des Handwerks oder von Hand erschaffen, heißt es, glaube ich, auch, wenn man es wörtlich übersetzt. Da kann man ja unglaublich viel rausnehmen. Und ich habe ja oft den Eindruck, wenn ich jetzt in einem Produktionsbetrieb bin und man da über Lean spricht, dann, du hast jetzt das Amerikanisierung so ein bisschen geprägt. Ich finde, das auch oft ist so ein, erscheint das wie so ein Contest zwischen den ganzen vermeintlichen Lean-Experten, wer jetzt am besten die Lean-Philosophie und die Lean-Methoden verstanden hat. Und dann ist es irgendwie wie so ein Beauty-Contest, wer das jetzt am tollsten erklärt. Und das geht eigentlich gar nicht mehr um die Sache, dass man irgendwie operativ schnell einen Vorteil dann schafft. Jetzt würde mich interessieren,
absolut, ja.
Ja, wenn du den Lean-Gedanke so in eine kleine Organisation, in deine Organisation reingebracht hast, mit was hast du denn angefangen?
Wir haben zuerst mal begonnen einfach mit Wertstromanalyse, ganz einfach, und gar nicht immer von Lean zu sprechen, sondern einfach zu sagen, ja, hey, die Frage stellen, wie können wir uns verbessern, wie können wir uns vereinfachen, wie können wir weniger Fehler machen, weil schlussendlich ist es ja egal, wie der Begriff heißt, es geht immer darum, um den Grundgedanken, und das ist die Verschwendung zu minimieren. Mhm. Und mit dem haben wir begonnen. Und so sind wir recht schnell zu Ergebnissen gekommen. Wir haben nicht von 5S gesprochen, sondern wir haben nur die Frage ins Team gestellt, hey, wie können wir unseren Arbeitsplatz vereinfachen, damit wir weniger Stress haben und trotzdem mindestens den gleichen Output haben.
Spannend, weil oft begegnet einem ja gerade der klassische 5S-Workshop, ja, mit dem fangen wir mal an, das versteht irgendwie jeder, und danach sieht man auch physischen Unterschied. Also war eure Problemstellung, wie können wir Stress vermeiden, oder was war so die Leitfrage, die du reingegeben hast?
Ja, es geht ja immer ein bisschen drum, wann passieren Fehler unter Stress, wann sinkt die Produktion unter Stress. Es ist so, Stress ist oftmals ein bisschen der Überbegriff, wann steigen die Krankheitszahlen unter Stress. Also es geht ja vielfach um Stress, und darum ist schon die Frage, wenn du sie so stellen würdest, dann würden einfach alle sagen, weniger arbeiten. Also musst du zuerst mal das Verständnis ein bisschen schärfen. Was ist Stress? Wie entsteht Stress? Und vor allem rüberbringen, dass Stress nicht dadurch entsteht, dass der Chef zu viel Arbeit reinholt, sondern dass es halt darum geht, wie können wir die Arbeit bewältigen, oder?
Ja.
Und so haben wir eigentlich begonnen, weil ich habe es ja selbst an meinem eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, unter Stress zu stehen.
Was war dann so der erste Punkt, wo ihr verstanden habt, oder du vielleicht auch persönlich verstanden hast, hey, das bringt uns einen Vorteil, also einen spürbaren Vorteil?
Der erste Punkt war, dass ich endlich mal mehr als 2 Wochen Ferien am Stück nehmen konnte. War für mich so spürbar. ja, wirklich, es war nicht so angenehm, wirklich so kurz vor einem Burnout zu stehen und auch zu merken, dass es nicht mehr so weitergeht, ist nicht angenehm. Und weiter haben wir natürlich gemerkt, dass wir einfach nachher die Freude wieder gefunden haben an der Arbeit und an den Kundenfeedbacks. Wir haben den Vorteil vom Handwerk als Kleinunternehmen, wir sind sehr stark, sehr nah am Kunden. Und es ist halt schon schön, wenn man dann auch die Feedbacks erhält, hey, mega cool, mit euch funktioniert's, ihr seid auf dem Termin da und es passt auch. Das ist schon schön, wenn man es hört und wenn dann die Mitarbeitenden auch noch sagen, ja, es macht Spaß so, dann zeigt es in die richtige Richtung, ohne jetzt, dass man da schwarz auf weiß Kennzahlen von Anfang an gemessen hätte.
Also ich mir ja jetzt spannend vorstellen, du hast gesagt, ihr habt mit einer Wertstromanalyse angefangen. Also hast du dir eins von euren Produkten rausgesucht und habt ihr einfach mal dann Wertstrom runtergeschrieben oder wie habt ihr das methodisch gemacht?
Nein, es war noch speziell. Wir haben gerade einen Neubau gemacht und den Neubau habe ich natürlich einfach zuerst nach Intuition, nach Gedanken in meiner Freizeit eigentlich geplant. Ich habe dann das Baumanagement, bevor wir überhaupt begonnen haben, eigentlich rausgekickt, weil ich gesagt habe, ja, das mache ich selbst. Und ja, es ist so entstanden, dass nachher der Lean Manager oder wir sind dann extern begleitet worden, haben externe Begleitung gesucht. Und da haben wir gesagt, ja, bevor wir jetzt überhaupt mit dem Bau beginnen, machen wir mal eine Wertstromanalyse, wie geht das Material überhaupt durch den Betrieb. Und da war es einfach extrem spannend, dann zu schauen, wenn man den Grundriss 1:20 oder weiß ich was ausgedruckt hat und dann mit einem Spaghetti-Diagramm mal zu arbeiten beginnt und sagt, ja, okay, und jetzt, wie können wir uns den Arbeitsalltag einfacher machen und wie müssen wir weniger durch den Betrieb gehen? Dann hat jeder schon einen direkten persönlichen Nutzen, oder? Weil der Mensch ist eigentlich von Grund auf bequem und sucht ja den Weg des geringsten Widerstands.
Okay, verstehe. Das heißt, ganz pragmatisch rangegangen.
Absolut, absolut, ja. Und das ist ja genau auch der Kerngedanke vom japanischen eigentlich her, oder? Wie kann ich aus meinen vorhandenen Ressourcen das Bestmögliche rausholen? Und das ist ja pragmatisch. Also,
richtig. Das geht also spannend, ein bisschen in die Richtung, was ich vorhin gemeint habe mit, wer hat jetzt die Lean-Methode am besten verstanden? Also habe ich jetzt, keine Ahnung, die Durchlaufzeit in meinem Wertstrom unterhalb von meinen Prozesskästen richtig berechnet oder korrekter berechnet als ein anderer, sondern einfach Plan ausdrucken, Spaghetti-Diagramm machen und dem Team überlegen, wie es einfacher, wie es geschickter geht. Interessant. Hast du noch so ein Beispiel von einer Methode, die nicht funktioniert hat? Also wo du gesagt hast, hey, das muss man echt ein bisschen adaptieren, damit das besser auf unsere Abläufe, auf unsere Gegebenheit passt?
Wir machen das eigentlich mit den meisten. Also das ist nicht so, dass wir, also klar, Shopfloor und so weiter sind irgendwo durch ein bisschen gegeben, Kennzahlen natürlich auch, aber als Beispiel ist das Ishikawa-Diagramm. Das sieht ja gut und alles aus, aber wer zur Hölle interessiert, ob jetzt am Fischgrat oder weiß ich was drauf ist. Also geht es ja nur darum, wir erklären es jeweils so, ja, mit einem Baum, also kannst du sagen, okay, das Problem, schlussendlich geht es ja darum, wir müssen dem Problem auf den Grund gehen, die Ursache des Problems finden. Dann haben wir gesagt, ja, okay, wenn ein Baum krank ist, ist es dann das Blatt, das krank ist, oder ist es irgendwo in der Wurzel? Also müssen wir doch suchen, wo liegt das Problem? Oder ist es im Umfeld? Ist die Erde vergiftet? Ist ein Fluss in der Nähe, der was drin hat? Weiß ich was. Und so versuchen wir halt alles ein bisschen auf uns abzulegen. Und es war mega spannend, vor 2 Jahren, als wir mit der ganzen Geschäftsleitung eben in Mannheim an Lean Around the Clock waren, hatte ich die Keynote, wo es genau um das ging. Nachher hat es ein bisschen Gespräche gegeben und dann kam der Produktionsleiter zu mir und hat gesagt, ja, hey Matthias, die Leute, die schwafeln da was von Greenbelt und Six Sigma und Zeugs, ich wusste nicht mal, was das ist, ich musste zuerst googeln gehen, was das ist, weil wir sprechen nicht von den Methoden, sondern es geht ja darum, um die ständige Verbesserung und alles andere sind Werkzeuge wie ein Schraubenschlüssel, was du brauchst, um dich ständig zu verbessern. Und ich glaube, das ist schon das Wichtigste, dass man nicht immer in den Methoden rumhackt, sondern sich überlegt, was bringt mir jetzt direkt was, um Verschwendung zu minimieren.
Absolut. Da steckt, glaube ich, sehr, sehr viel Wahres drin, was man sich da sehr gut, glaube ich, nochmal zu Herzen nehmen kann. Jetzt hast du ja auch gesagt, du hast alle Mitarbeiter irgendwie begeistert oder eingebunden. Also was hat das denn, wie haben denn die Leute darauf reagiert und was für einen Stellenwert hat das jetzt für deine Mitarbeiter- und Personalentwicklung, also dass du nach den Lean-Aspekten strebst und dass du versuchst, dieses Mindset reinzubringen und da täglich auch dran zu arbeiten.
Also es hat natürlich ganz klar so die verschiedenen Lager gegeben, also ungefähr ein Drittel, der hat voll mitgezogen, hat gesagt, ja, voll geil, was wir da machen können. Dann hat so ein Drittel gesagt, ja, wir schauen mal, und halt ein paar, sage ich nicht ganz ein Drittel, hat dann gesagt, ja, hey, das ist nicht unsere Philosophie oder das wollen wir nicht, wir wollen einfach arbeiten kommen, aber wir wollen da nicht jeden Tag noch über Probleme sprechen, und haben uns dann halt verlassen. Und am Anfang, ja, hat das wehgetan. Irgendwann musste ich sagen, ja, hey, schau mal, das ist jetzt unser Weg. Und so haben wir dann auch Leute gesucht, ganz klar. Ist immer eine Frage von uns, ja, wie gehst du mit Problemen um? Wie gehst du mit Fehlern um? Und natürlich auch, wie möchtest du dich verbessern? Bist du bereit, kritisch zu sein, dich zu verbessern oder nicht? Und dementsprechend, die Personalentwicklung hat sich extrem stark verändert in diese Richtung. Ich finde es immer sehr wichtig, Lean-Management ist kein Werkzeug, Lean-Management ist eine Kulturfrage, und zur Kultur gehört halt immer, dass man von oben schon ganz klar kommuniziert, was ist unsere Kultur. Und das hat sich sehr stark verändert, jetzt auch in den letzten Jahren wieder.
Sehr spannend. Du hast, glaube ich, in einem Podcast mal gesagt, oder in einem Interview, ich weiß nicht mehr genau, wo ich es her habe, aber du hast gesagt, deine Mitarbeiter sollen sich wie Mitunternehmer fühlen. Was meinst du denn damit und wie fühlt es, oder wie machst du das im Alltag?
Wie ich es mache, mit Begeisterung und Vorleben. Also ich sitze jetzt auch nicht an meinem Arbeitsplatz, sondern extern, und ich versuche es mit Vorleben. Und schlussendlich geht es ja genau um das. Und was gibt es Besseres, als wenn jeder seinen persönlichen Nutzen kennt, wieso, dass er dort überhaupt arbeitet. Und dann wirst du automatisch zum Mitunternehmer, weil das Wort in sich selbst sagt es ja, Unternehmen, also man will etwas machen. Und so haben wir halt eben Thema Kultur, geht sehr stark darum, warum kommen wir in den Metallraum? Was brauchst du, dass du am Abend sagen kannst, hey, heute war ein geiler Tag, und wie können wir das einpflanzen? Und so ist dann jeder irgendwo durch motiviert, um das, was er heute als Bestmögliches bezeichnet, auch umsetzen kann. Und so macht es auch Spaß, um sich zu entwickeln. Sie können ihre eigenen Ideen einbringen. Ist ja eigentlich das ganze KVP. Einfach, dass wir es nicht, also nicht direkt so nennen, ja, es heißt schon irgendwo durch, aber wir geben sehr starke Budgets, sehr hohe Budgets, wo sie ihre eigenen Ideen umsetzen können. Und wir arbeiten 19:1, das heißt, ein Tag pro Monat geht wirklich nur in die ständige Verbesserung, dass wir da auch von Seiten Unternehmensleitung eigentlich ihnen Zeit geben, um ihre Ideen zu unternehmen.
Ah, okay, das heißt, ich hab pro Tag, also pro Monat einen Tag Zeit, um mich weiterzubilden oder an Ideen zu arbeiten?
Also ein Tag im Monat ist unser Betrieb stillgelegt, da gehen wir nicht auf Montage, da schreiben wir keine Angebote. Das teilt sich auf, ein halber Tag ist immer fix, das ist unser Umsetzermorgen, da wird wirklich, sind alle, auch die Monteure, alle sind im Betrieb, die Vertriebler, und arbeiten an den Ideen, an den Projekten, sei es über die Betriebsabteilungen hinaus oder in den Abteilungen. Und der zweite Halbtag, das ist Weiterbildung oder sage ich auch Workshops und so weiter, wo dann ganz spezifisch an den Ideen zum Beispiel oder an den Visionen weitergearbeitet werden kann.
Okay, und da beziehst du alle ein, also alle Direktmitarbeiter, also deine gesamte Organisation?
Ja. Ja, genau. Okay. Ich finde das ganz wichtig, dass es wirklich alle betrifft, weil es sind ja, wir wollen ja mit allen Mitunternehmern machen. Der eine macht vielleicht ein bisschen mehr als der andere, aber jeder hat Ideen, und die beste Frage ist immer, wenn du in den Betrieb gehst und sagst, wenn du jetzt 3 Wünsche hättest und kein Budget, was würdest du sofort ändern? Und da kannst du, egal ob das 30 Leute oder 1000 sind, da kommt jeder mit einer Idee.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Interessant. Das ist ja dann auch, du investierst ja quasi 5% der Arbeitszeit dann in die Verbesserung, wenn man das so runterbrechen möchte. Das ist ja durchaus viel. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, was hat das denn für einen Wettbewerbsvorteil für dich? Also ich finde also die Entwicklung, wenn man sich anschaut, ihr wart am Anfang 5 Leute, jetzt seid ihr 30 Leute, ist ja schon ein starkes Wachstum, was du da hingelegt hast. Also muss es ja irgendwie euch einen Wettbewerbsvorteil gebracht sein. Vielleicht kannst du den ein bisschen beschreiben, damit man mal ein Gefühl dafür kriegt, okay, was ist es denn wert, strategisch in so einen Mindset-Shift, in die Lean-Philosophie zu investieren?
Also ich kann es in einer ganz klaren Kennzahl sagen, wenn wir messen, bei uns messen wir Durchlaufzeit pro Meter Geländer. Das ist bei uns so eine wichtige Kennzahl, die wir auch wirklich schon seit langem verfolgen. Und das war zum Beispiel, alleine 2022 haben wir für einen Meter Geländer 1,75 Stunden Produktionszeit gehabt und heute sind wir auf 0,86 Stunden. Also wir haben eine Optimierung von über 100%. Und das ist immer noch von Hand. Und die nächste Optimierung ist jetzt, dass wir mit Roboter schweißen. Und da kommen wir auf unter 0,5 Stunden. Und kannst du selbst ausrechnen, bei 20 Kilometern Geländer, die wir durchschnittlich fertigen pro Jahr, sind das über 20.000 Arbeitsstunden, die wir effizienter geworden sind.
Mhm. Und Durchlaufzeit heißt für dich deine kalkulatorische, also der Produktionsplan würde TE sagen, also Vorgabezeit, mit der du dann ausrechnest, was kostet mich denn herstellkostenmäßig dann das Geländer?
Ja, das Spannende ist ja, die Herstellkosten sind gesunken, aber der Verkaufspreis ist immer noch dasselbe. Also Wir haben unsere Marge um das erhöht, weil wir können ja nach Marktpreisen offerieren, sprich wir sind im freien Markt, können die Preise immer noch halten, weil die meisten unserer Marktbegleiter sind eigentlich immer noch bei 1,75, wenn nicht mehr Stunden. Und viele sagen, Geländer sind nicht rentabel zum Produzieren. Bestellen in der Schweiz sind über 50% der Geländer aus näherem Osten, sage ich jetzt mal, Rumänien, Slowakei, Tschechien. Mhm. Und wir sagen, Geländer sind unsere Marke und unsere Goldgrube.
Das heißt, du bist halt so viel effizienter wie die
anderen. Genau, wir produzieren mittlerweile für andere Metallbauer Geländer, weil es für sie interessanter ist, die Geländer bei uns zu bestellen, als selbst herzustellen.
Okay, das ist mal ein Wettbewerbsvorteil, würde ich sagen, wenn du so viel effizienter bist wie genau. Die anderen und dann noch die Margen entsprechend hast.
Ja. Genau, ja. Und dementsprechend, macht es natürlich spannender, auch zu skalieren. Man kann sehr einfach skalieren und die Ideen kommen ja dann von den Mitarbeitenden. Also das ist nur ein kleiner Teil dieser Optimierung kommt von mir. Der größte Teil kommt über die Mitarbeitenden, die begonnen haben, Lehren herzustellen, die in der Konstruktion dann halt Modelle parametrisiert haben, mit dem Verkauf zusammengeschaut haben, dass die Geländer richtig verkauft werden und so weiter. Also das sind so die Projekte, die gehen über das ganze gesamte Unternehmen. Und wenn da nicht alle an einem Strick ziehen, dann würde gar nicht so eine Optimierung drin liegen.
Verstehe. Bringt das dir denn jetzt auch was, wenn du jetzt neue Leute suchst? Also findest du die dann leichter? Also erwarten die dann auch die Partizipationsmöglichkeit und das Mitunternehmertum, wie du es beschreibst? Oder ist es eher dann schwierig, Leute zu finden?
Es ist natürlich jetzt ein bisschen eine Herausforderung, weil wir, wie ich am Anfang gesagt habe, immer mehr Richtung Industrialisierung gehen, sprich weg vom Handwerk oder durch das hohe Standardisieren des Produkts oder unserer Produkte brauchst du immer weniger wirklich gut ausgebildete Fachkräfte, weil die Arbeit natürlich immer wiederholender wird. Mhm. Das Spannende ist aber trotzdem, ziehst du auch diese Leute an oder ziehen wir diese Leute an und durch unser Auftreten geht es halt auch Richtung Employer Branding, weil jeder Mitarbeiter oder möchte in einem modernen Unternehmen arbeiten, sich fragen, was habe ich für Möglichkeiten, eben wie sehen die Arbeitsmodelle aus und wie kann ich mich einbringen, weil das ist, glaube ich, etwas, was gerade die heutige Generation sehr hoch gewichtet, wie kann ich mich im Betrieb einbringen, damit meine Ideen auch Platz haben und umgesetzt werden können.
Ja. Verstehe, das heißt, es ist eigentlich ein wertvoller Hebel für euch an der Stelle. Wenn du jetzt dann in die Gespräche eintauchst, wie was du erzählt hast, Berlin Around the Clock, wo dich Produktionsleiter ansprechen, was sind so für dich Punkte, wo du denkst, hey, das machen Produktions- oder größere Produktionsunternehmen einfach komplett verkehrt? Also was können die lernen von so, ich würde euch jetzt nicht mehr als klassischer Handwerksbetrieb betreiben, aber zumindest mal von so einer kleineren Organisation, wie ihr seid?
Hey, ich glaube vor allem das Vertrauen. Vertraut in den C-Level-Positionen euren Mitarbeitenden, dass die auch wirklich wissen, was sie umsetzen. Also gerade hohe Budgets, oder? Bei mir hat der Produktionsleiter Budgetfreigabe bis 100.000 Franken für die Ideen umzusetzen. Also das wird er nie machen. Das sind das ist ein hoher Betrag. Aber es geht darum, er ist doch, oder das sind doch die Fachleute, die genau wissen, ob es was braucht oder nicht. Also wieso muss eine Idee, ein Projekt, eine Verbesserung dann über verschiedene Gremien gehen, bis sie dann überhaupt mal angehört werden und am Schluss heißt es, ja, ihr könnt es machen, aber nur für den und den Betrag. Einfach die ganze Bürokratie abbauen, mehr in die Leute, in ihr Fachwissen vertrauen und so viel schneller in die Umsetzung kommen. Ich glaube, das ist etwas, was uns extrem stark macht, so die Agilität, einfach wirklich das, was am Markt gefordert ist, auch umzusetzen. Ja,
ja, verstehe. Das ist ein starkes Argument, glaube ich, oder ein extremer Effekt, den man da erzielen kann. Hast du umgekehrt auch ein paar Sachen, auf die du neidisch bist? Also denkst du manchmal, es wäre jetzt cooler, wenn wir ein bisschen größer wären oder ein großes Produktionsunternehmen, weil dann werden ein paar Dinge einfacher?
Muss ich ein bisschen überlegen. Nein, natürlich, die Ressourcen, die sind bei uns sehr begrenzt. Oder? Also wir sind alle irgendwo durch im Tagesgeschäft eingebunden. Auch ich muss mir, obwohl ich stark raus bin, aber auch ich muss mir wirklich Zeit nehmen, um mich zu verbessern, weil KVP beginnt bei mir, an meinem Job. Unser Ansatz ist immer, wie können wir unseren Job überflüssig machen? Und die Ressourcen da, halt auch externe Kräfte einzubeziehen können, da, das fehlt uns manchmal. Oder ja, es geht schlussendlich immer am Unternehmenserfolg ab, wenn wir etwas weiterentwickeln. Ja, und da bin ich manchmal neidisch, wenn man sagen kann, ja, da und da noch Zugriff auf Studenten oder dort noch jemanden, den man einbeziehen kann für so administrative Arbeiten, weiß ich was, genau.
Ja. Ja, spannend. Ich würde es ja nicht ausschließen, dass uns auch der ein oder andere Handwerker zuhört. Von dem her, was wäre denn so ein Tipp von dir, wenn ich jetzt einen klassischen Handwerksbetrieb doch habe oder vielleicht auch eher einen Manufakturcharakter? Was würdest du denn sagen, ist der erste Schritt, den ich machen muss, wenn ich so eine Lean-Reise initiieren möchte, wie ihr es gemacht habt?
Ich glaube einfach vor allem mal Vertrauen in das, was man schon hat, finde ich ganz wichtig, weil man geht, oder ich gehe immer davon aus, Unternehmen, die heute noch am Markt sind, sind irgendwo durch erfolgreich, weil sonst wären sie schon lange nicht mehr am Markt. Also macht man ja Sachen gut. Vielleicht muss man mal eine Auslegeordnung machen, was ist denn gut? Und der zweite Teil ist irgendwo durch Mut, also Mut zur Veränderung, aber auch Mut, das bereits gut Gemachte beizubehalten. Und das dritte ist halt irgendwo durch doch auch positives Mindset. Wir hören jeden Tag nur negatives Zeug in den Nachrichten. Ich glaube, es ist wichtig, dass man so das Unternehmergehen hat und einfach sagt, ja, hey, das Glas ist halb voll. Wenn mal was schief geht, ja, okay, dann stehe ich dazu, aber ich kann ja immerhin positive Sachen rausziehen. Und mit diesen drei Sachen, Vertrauen, Mut und positives Mindset, glaube ich, sollte man beginnen und gar nicht zu viel links und rechts schauen. So einer meiner Leitsprüche ist immer erreichen statt vergleichen. Also einfach machen und nicht zu viel links und rechts schauen.
Cool, Matthias. Ich würde sagen, das ist das perfekte Schlusswort für unsere Episode. Wir wollen ja immer die typische Fahrt zur Fabrik nicht sprengen. Wir könnten sicher noch ins eine oder andere Thema tiefer eintauchen. Aber ich finde es unglaublich inspirierend, was du beim Metallraum geschafft hast und wie man wirklich spürt, dass du für Lean brennst und Leute begeistern kannst. Von dem her kann ich mir gut vorstellen, warum das Ganze so gut ankommt und dann auch erfolgreich ist an der Stelle. Du hast einen eigenen Podcast, den verlinken wir natürlich gerne in den Shownotes. Der ist im Schweizer Slang, habe ich vorhin erfahren. Das heißt, genau. Wahrscheinlich eher für Leute, die da ein bisschen firm sind drin, aber durchaus ultraspannende Themen, die du da begleitest, weil da gibst du auch nochmal viel mehr Einblick in das, was du täglich tust, wie in deine ganze Werdensgeschichte. Kannst du auch gerne nochmal zwei Sätze zu sagen. Ich bedanke mich aber schon mal, dass du heute dabei warst und deine Erfahrungen, deine Geschichte geteilt hast.
Ja, danke dir, Lukas. Ich will gar nicht zu lang werden. Das ist ja das Spannende an eurem Podcast. Bei mir ist es dasselbe. Ich versuche es jeweils relativ kurz zu halten. Ist in Schweizerdeutsch, weil ich das doch ein bisschen besser kann. Und ja, ich freue mich über Verlinkungen und Kommentare. Das geht meistens viel einfacher. Ich wünsche so allen ganz gute Geschäfte und viel Spaß beim Reinhören.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der heutige Factory 21 Podcast. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über Likes oder Vorschläge zu Themen, über die wir in Zukunft sprechen sollen. Mehr Infos und weitere Episoden findest du unter factory21.io. Es grüßen dich Tobias und Lukas.